Hallo, zum ersten Special in diesem Jahr, kurz vor dem Rückrundenstart. Unser heutiger Gast kennt den grünen Rasen nicht nur, weil er gelernter Landschaftsgärtner ist. Nein, das liegt wahrscheinlich eher daran, dass er über 500 Spiele als Profi bestreiten durfte. Die meisten davon im Dress vom FC Basel, wo er als Legende gefeiert und in den meisten Tracks von Triple Nine sogar besungen worden ist. Herzlich willkommen, Benni. Schön, bist du bei uns am Stammtisch.
Hallo, ja, freut mich, dass ich hier dem Stammtisch sein darf.
Genau, heute ein bisschen mehr im Business-Kontext rein, nicht so ein richtiger Stammtisch, aber das passt ja eigentlich auch ein bisschen zu deiner aktuellen Situation.
Alles oder? Gut, fühle mich wohl.
Fühl schön, schön. Wir haben im Vorgespräch kurz gesagt, wir gehen eigentlich chronologisch durch deine Karriere.
Wir sind eigentlich der Adi und ich.
Ja, richtig, natürlich. Du kannst genau, ich wollte dich natürlich nicht unterschlagen. Natürlich.
Als Co-Host muss man dich immer durchsetzen.
Das ist immer so, genau. Ja, eben wie gesagt, wir schauen durch deine Karriere durch und schon der erste Punkt, sage ich jetzt mal, in der heutigen Zeit wahrscheinlich nicht mehr so üblich, dass man relativ spät, sage ich jetzt mal, zu einem Profiteam kommt. Mit 21 erst Profi, glaube heute wahrscheinlich nicht mehr vorstellbar, da wird man wahrscheinlich vorher ausgesäbelt werden. Oder wie hast du das so erlebt dort?
Ja, oder gar nicht eingesäbelt. Also, ja, ich glaube, eben. Das ist die alte Diskussion, die Frage habe ich schon 80'000 Mal beantwortet. Nein, nicht ganz, aber schon x Mal. Ich glaube immer noch, dass es diesen Weg von mir gibt. Das gibt, by the way, auch in der aktuellen Nationalmannschaft.
Fasnacht, ja.
Genau, ja. Oder auch der Renato Steffen hat jetzt auch nicht ganz so einen normalen Weg gemacht. Also, ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass das gar nicht passiert. Aber grundsätzlich hilft es sich schon, wenn man durch die Nachwuchsabteilungen durchkommt. Sicher, was die technische Ausbildung und auch die physische Ausbildung anbelangt. Aber jetzt gerade von der Mentalität oder auch vom Spielverständnis oder von der Persönlichkeitsentwicklung bin ich jetzt nicht so sicher, ob nicht mein Weg auch nicht so schlecht war.
Also, was würdest du einem Jungen heutzutage raten, wo aber gerade auf dieser Schwelle ist,
ja, nein, die wenn die Chance hat, so in so einer Nachwuchsabteilung zu sein, dann gibt es keinen Grund, wieso das nicht macht, wenn er den Aufwand will, auf sich nehmen will. Ich hätte den Aufwand nie auf mich genommen, weil mir das viel zu viel gewesen wäre. Also, ich meine, die trainieren wie Fußballprofis, wenn aber dürfen, müssen nebendran noch eine Lehre oder das Gym machen. Das ist eine sehr grosse Belastung. Das war mir zu viel gewesen, das weiss ich. Und für mich war Fußball immer mit einem sozialen Aspekt gewesen. Ich habe gerne mit Kollegen zusammen Fußball gespielt, mit Leuten, die ich gerne mag. Und bei den heutigen Spielen in der Nachwuchsabteilung habe ich das Gefühl, das sind schon rechte Ich-AGs. Und das da hat es halt noch Mitspieler, weil es kein Einzelsport ist. aber manchmal stelle ich nicht fest, dass die das Gefühl haben. Also der Community-Gedanke von einem Teamsport, der geht ein bisschen verloren. Und ich glaube, ich hätte das nicht ausgehalten in jungen Jahren.
Mhm. Also da hat man dich auch nicht übersehen, sondern eigentlich bewusst hast du einen anderen Weg gewählt. Und dann hast du halt, aber trotzdem, was war das Talent gewesen? Ist es eben der Wille gewesen? Was würdest du sagen?
Ja, alles, vor allem ein bisschen. Also natürlich haben wir mich übersehen. Also es ist nicht so, dass man mich gar nicht sieht, aber ich war einmal dann in der Nordwestschweizer Auswahl, aber bin dann dort, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe, rede ich schnell wieder raus. Vielleicht haben sie dann in der Akte notiert, hat keinen Biss oder kein, weiss ich auch nicht was, oder hat keinen Willen, weiss ich bis heute nicht, ist auch gleich. Ich bin dann einfach immer besser geworden im Amateurfußball und habe dann ab 18, 19 dann so wirklich den Willen und Biss auch entwickelt, um dort anzukommen, wo ich dann gekommen bin. Und habe dann die Chance bekommen beim FCB und habe dann natürlich aber auch dort noch mich sehr weiterentwickelt. Im ersten Jahr mit Marco Schellibaum sehr gefördert als Co-Trainer, und nachher der Christian Gross, der wirklich mein grosser Förderer ist.
Ja, als ich so ein bisschen auf die Statistik geschaut habe, Fabio, du weißt, das ist so ein bisschen meine Freude, die ich habe. Eben die erste Saison, wo du zu Basel gekommen bist, hast du am Schluss noch 3 Einsätze gehabt von der Saison. Und wenn man die nächste Saison angeschaut hat, eigentlich im Stamm, also Stammspieler gewesen, oder? Wie kann man über eine Sommerpause oder eine Saisonpause hinein plötzlich zum Stammspieler kommen? Also Trainerwechsel, glaube ich,
ist das Ziel. Ja, definitiv. Also eben, ich meine, als ich zu Basel gekommen bin aus der Zweitliga, da hatte ich physisch noch Rückstand gehabt und habe natürlich zuerst mal das aufholen. Ich musste mich daran gewöhnen an das tägliche Training und auf diesem Niveau, oder? Und das hat einen Moment gebraucht. Am Anfang habe ich noch geschlafen, glaube ich, nach dem Training, weil ich einfach so müde war. Aber so nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, habe ich mich dann an das gewöhnt und auch im Training können Akzent setzen, oder? Und eben dann hat es geheißen, irgendwie April, Mai, weiß ich nicht mehr genau. dass es einen Trainerwechsel gibt. Also dann ist der Guy Matte entlassen worden und dann hat es irgendwie geheißen, ja, der neue Trainer, den möchte ich mal sehen. Und da habe ich eben da die Einsätze gehabt am Schluss. Und offenbar habe ich bei diesen Einsätzen den Trainer, also der Christian Gross, überzeugt und hat dann von Anfang an auf mich gesetzt. Und ja, ich habe offenbar das Vertrauen auch können zurückzahlen.
Wie ist das für deine Mitspieler gewesen, die ja alles Profis gewesen sind und da kommt einer aus der zweiten Liga? Wie ist man da empfangen worden? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist noch lustig. Eben, gewisse haben das sehr positiv angeschaut. Ich tue immer sehr, sehr lobend den Mario Frick erwähnen, der dort erstmal hat er genau gewusst, wo ich gespielt habe, wie viel, also ich viel Goal gemacht habe in der zweiten Liga. Also der hat auch die unteren Ligen angeschaut und hat sehr wohlwollend empfangen, auch sehr nett. Und dann hat es andere gegeben, ja, erzähl die Geschichte auch nicht zum ersten Mal. Wenn ich in den Garderobe gekommen bin und ihnen Hallo gesagt habe, dann haben sie mir auch Hallo gesagt. Wenn ich schon dort gesessen bin, dann haben sie mir nicht Hallo gesagt.
Ja, ja, ja.
Also ja, da gibt es andere, die dann gefunden haben, auch wieder irgendeinen Jungen, der da potenziell meinen Platz wegnehmen könnte.
Ja, ja, natürlich. Ja, du hast ja auch mit recht illustren Personen zusammengespielt. Einerseits, sag jetzt mal, von der Leistung her, von der Erfahrung, vom Renommee her oder manchmal auch vom Technischen her, wo man vielleicht ein bisschen Genie und Wahnsinn neu zusammen war. Also ich rede jetzt zum Beispiel vom Ritschkopf zum Beispiel. Wie hast du so einen
erlebt? Kennen die eure Zuhörer oder Sascha Ritschkopf?
Ja, kommt darauf an. Also wir sind gerade noch in dem Alter, wo wir so ein paar Sachen noch Ausläufer haben dürfen sehen, aber nicht alle natürlich. Ja,
ja, das ist natürlich ja. Eigentlich ein Genie gewesen, ein sehr guter Fußballer, aber der Kopf gehört ja zum Körper und dort hat es nicht so gestimmt. Ja, und hat durch das natürlich eigentlich sein Potenzial, das er in den Füßen gehabt hat, nie können abrufen. Und ja, hat dann auch erfahren, dass er irgendwie da was anderes verdienen und ab dann ist ihm sowieso ist der Kopf ein bisschen crazy geworden. Und ja, ist dann auch, glaube ich, nach einem Jahr hat er uns wieder verloren.
Ja, ja. Ja, ist ja noch speziell, oder? Wenn wir eben, du hast vorher ein paar Mal schon gesagt, es ist ja ein Teamsport. Es gibt manchmal wirklich die Genies, wo man ein bisschen anders muss anlängen muss, aber es ist ja trotzdem noch schwierig für ein Teamgefüge, oder? Wenn sich dann irgendjemand anderer halt wieder ungerecht behandelt fühlt, oder? Also, ja, wie hast du das über die Jahre so erlebt gehabt? Also, gibt es da eine Formel, die überall passt? Oder muss man sagen, es kommt extrem darauf an, was für Leute im Team hast?
Es kommt extrem darauf an, was für Leute im Team hast. Aber es ist natürlich schon so, alle kommen irgendwie in das Kader, weil sie eine fußballische Fähigkeit haben, die sie dazu bringt, dass sie einen Vertrag bekommen. Oder? Aber nachher hat es natürlich schon noch andere Komponenten. Oder? Und man sieht, dass in allen Teams, die erfolgreich sind, da hat es auch Persönlichkeiten drin. Und zwar mehrere. Nicht nur der, was Captain Bändeli hat, sondern mehrere Persönlichkeiten. Und das sind dann auch die erfolgreichen Teams. Und ich glaube, auf das wird in der Ausbildung ein bisschen wenig, aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig Wert gelegt. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch relativ schwierig messbar. Ja, meine Erfahrung ist, dass es solche braucht, vor allem braucht es solche, die sich selber einschätzen können. Also ich habe das immer wieder erlebt, wo vielleicht dann eben meine Mitspieler, Alex Frey, Hakan Yakin, vielleicht jetzt nicht in jedem Training an die äußersten Grenzen gegangen sind und dann das auch teilweise von anderen Spielern ja, moniert worden ist. Aber hast du gesehen, der trainiert nicht richtig und so. Und ich habe dann denen gesagt, du, aber der schießt den 30-Goal-Prozessor. Ja, ja. Ja, aber hey, wegen dem im Training könnt ihr trotzdem und bla 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 und so. Und schlussendlich, ich habe dann mal irgendeinem gesagt, look, wenn du 30 Goal in der Saison dann musst du halt Erstliga shooten. Dann bist du dort Nummer 10 und bist der Beste und bist der Star. Aber spielst dann halt Erstliga. Und wenn du hier mitmachen in diesem Konzern, dann bist du halt vielleicht Außenverteidiger. Ja. Und ja, musst dann. Aber wir profitieren ja davon, wenn der Alex Frey oder der Hakan Yakin pro Match Goal schießt.
Würde ich auch sagen. Und Goal sind ja viel gefallen. Und erfolgreich ist die Zeit ja auch absolut gewesen. Ich habe mal ein bisschen drauf geschaut auf den Erfolg. Eben, da sind 7 Meistertitel, 5 Cup-Siege. Eines bist du Fußballer vom Jahr geworden sogar noch. Eine individuelle Auszeichnung, die ist mir. Ich hätte nicht mehr auf dem Radar gehabt, ehrlich gesagt.
Hast du es nicht zutreffend, kannst du sagen.
Nein, aber es ist, glaube ich, auch in dieser Position, glaube ich, nicht ganz so einfach, oder? Zum besten Fußballer werden, weil meistens ist ja ein bisschen das, sag jetzt mal, das, was glänzt, halt eben die 30 Goal von einem Frei oder.
Das ist richtig. Da gibt es einen guten Spruch von Xabi Alonso, den ich leider erst nach meiner Karriere, den hätte ich die ganze Zeit gebraucht, wenn ich das schon während der Karriere gewusst hätte. Der hat gesagt, schau, wenn ich als defensiver Mittelfeldspieler nach dem Match der Beste bin, dann habe ich es nicht geschafft, dass unsere Offensivabteilung kann glänzen kann.
Schön.
Und besser genial. Kann man es nicht zusammenfassen.
Ja, ja. Ist nicht nur ein guter Trainer, kann auch gute Weisheiten in dem Fall weitergeben. In dem Fall. Genau. Ja, und du hast dich ja auch, eben, was ich noch vergessen habe, ist natürlich, du hast 10 Mal irgendwie international gespielt, also 10 Saisons meine ich natürlich, also 4-mal Champions League Teilnahme mit ganz schönen Nächten dabei und UEFA Cup, Europa League auch. Sehr, sehr erfolgreiche Zeit, oder? Und nachdem hast du dich dann eigentlich entschieden, also ist noch nicht alles vorher passiert, aber dann hast du den Weg ins Ausland gesucht gehabt, oder? Nach Deutschland, nach Frankfurt. Wie ist es zu dem Entscheid gekommen? Also hast du gesagt, ich muss etwas mal Neues sehen oder einfach einen normalen Step weiter?
Ja, also einerseits ist der Berater zu mir gekommen und hat gesagt, du, das ist interessiert sich ein Bundesliga-Club. Und ich habe schon als Fünfjährige ARD Sportschau geschaut am Samstag um 6 Uhr. Und darum habe ich alle die Bundesliga. Also, ja, das war für mich so ein bisschen ein Traum, gewesen, auch mal Bundesliga können spielen. Und dann ist das Angebot gekommen. Und ich hatte noch ein Jahr Vertrag bei Basel. Und sie haben keine Anstalten gemacht, zum Verlängern. Und dann, ja, dann ist zu diesem Wechsel gekommen und ist eine extrem coole Zeit gewesen. Das ist eine Erfahrung, die ich auf keinen Fall möchte missen möchte, weil ich sehr viel gelernt habe, mich weiterentwickeln können, mal in einem anderen Land leben. Mhm. Das kann ich allen Schweizern nur empfehlen, mal sich als Ausländer zu fühlen. Das ist wirklich eine spezielle Erfahrung. Obwohl man natürlich, wenn man aus der Schweiz kommt, in Deutschland mit extrem offenen Armen empfangen wird. Umgekehrt ist es leider nicht so, aber seit ich dort war, empfange ich die Deutschen mit sehr offenen Armen, weil sie mich auch mit offenen Armen empfangen haben.
Hättest du dir auch einen anderen Transfer, zum Beispiel eine andere Liga, können vorstellen? Zum Beispiel auf Frankreich oder auf Spanien oder von der Sprache her nochmal ganz etwas anderes ist?
England konnte ich mir vorstellen. Ich hatte mal noch ein Angebot, also hätte mal geheißen, irgendwie Birmingham City hat sich mal interessiert für mich. Über den Berater habe ich das gehört. Und England hätte ich natürlich auch cool gefunden. Aber dort war noch die Regelung. Wie jetzt auch wieder, dass irgendwie nur
Nazi-Spiel, glaube ich, muss gewisse,
genau, genau. So eine gewisse, ja. Da bin ich noch nicht Nationalspieler gewesen, das ist eigentlich noch bevor ich Nazi-Spieler geworden bist, das sehe ich aber,
Ja, und du bist ja 2 Saisons dort gewesen, würde sagen, eigentlich recht erfolgreich, oder? Sie sind auch im Cup-Finale, im Pokalfinale, natürlich nicht Cup-Finale gewesen.
Und im Halbfinale,
und im zweiten Halbfinale, hast recht, genau. Ja. Also wirklich sehr, sehr gut. Hast auch mit recht bekannte Namen zusammengespielt, auch dort die jüngeren Zuhörer können zum Beispiel 15 Sekunden abschalten oder weiter skippen. Also,
oder googlen.
Oder googlen, genau. Nikolov ist dort im Goal gewesen, hinter dir. Kyriakos ist, glaube einer, der relativ viel abräumt, sage ich jetzt mal.
Und viel Kopfballgoal gemacht.
Viel Kopfballgoal, genau. Mit dem Speicher hat das geholfen, um dich ein bisschen eingewöhnen, oder hast du müssen sagen, ja, das ist nice to have, aber wir sind als Team gut genug.
Ist ja fast die gleiche Position, oder?
Ja, wobei der Wurschel hat eigentlich immer links hinten mehr oder weniger gespielt. Er hat schon ein paar Matches auch im defensiven Mittelfeld gemacht, aber meistens hat er links hinten gespielt. Er war natürlich polyvalent einsetzbar und ein sehr wertvoller Spieler. Nein, und menschlich ist es ein absoluter Glücksfall gewesen. Ja. Also wir sind heute noch befreundet. Und nein, dass wir dort zusammen haben, eigentlich uns können dort im Ausland integrieren, das ist ein absoluter Glücksfall gewesen.
Ja, und hat das auch geholfen am Anfang, um, ich sage es mal nicht, an den Händen nehmen, aber irgendwie so zeigt, du, schau, bei uns läuft es so, oder ist nicht er unbedingt am Anfang gerade die Figur gewesen, wo dich am meisten mitgenommen hat, oder hat das gerade geholfen, eben jetzt so die Schweizer Connection?
Ja, eben, also wenn du so zusammen so als Schweizer kommst, dann ist natürlich einerseits, oder tun sie die immer so zusammen, also wir sind ja von Anfang an zusammen im Zimmer gewesen, ist gar nicht gefragt worden, wir sind einfach zusammen im Zimmer
gewesen, aber
uns hat es auch passt, oder?
Ja, das ist schön.
Also es ist tiptop gewesen, wobei wir haben uns vorher eigentlich nicht gut gekannt, aber wir sind uns mehr oder weniger sympathisch gewesen. Von dem her, nein, das ist eigentlich gut gewesen. Aber es ist ja nicht immer das Gleiche. Oder einerseits willst du ja integrieren und andererseits willst du nicht nur mit ihm, sag jetzt mal, sonst integrierst du ja nicht, wenn du mit dem Schweizer zusammen bist in Deutschland. Aber das haben wir, glaube ich, beide relativ gut angekriegt.
Ja.
Und der Weg vom Speicher ist ja ein ähnlicher gewesen, oder? Der ist auch nicht gerade direkt in der Junioren-Auswahl.
So,
und dann hat sich auch von unten rauf geschafft. Ist ja dann auch mal bei uns noch gewesen. Darum haben wir noch eine gute Erinnerung.
Was ist bei uns?
Überall in der Schweiz.
Aha. Ja, du, also weißt.
Die, die den Podcast hören, wissen, wer wir sind.
Aha. Ja. Und bei uns hat es natürlich auch noch viele andere Spieler gehabt, auch beim FCB, die bei beiden Clubs daheim waren. Das auf jeden Fall, genau. Ja, Was, eben, du hast jetzt erzählt, ein bisschen, oder, dass das sicher ein Erlebnis war, auch gut da hat, mal im Ausland zu leben. Wer hast du jetzt also am meisten bewundert, irgendwie von den Spielern, die du vielleicht zusammengespielt hast oder halt auch vielleicht gegen sie, die du gespielt hast?
Also meinst du jetzt in der Frankfurt-Zeit?
Oder? In der Frankfurt-Zeit jetzt mal. Ja,
also bewundert. Es ist nicht so, dass ich irgendwie Spieler bewundert habe ja. von dort, aber natürlich habe ich sie teilweise ja nicht kennt, oder? Der Copard habe ich so aus dem Fernsehen kennt und Nikolov natürlich auch. Dann war ja. der Alex Schur, der dort sehr viele Spuren hinterlassen hat, Marco Remo, Alex Meyer, also von dem her.
Sehr gute Spieler, ja.
Ja, also, ja, ja. Nein, ich habe die natürlich kennt und habe mich natürlich dann auch mit denen messen, und das ist mir mehr oder weniger auch geglückt, ja.
Ja, aber ich würde sagen, es war ja eigentlich eine erfolgreiche Zeit gewesen und ich habe es nicht mehr so ganz zusammengebracht, weil es jetzt auch schon ein Zeitchen her ist. Du hast ja eigentlich dich durchgesetzt in Frankfurt, in der Bundesliga, aber nachher trotzdem wieder den Weg in die Schweiz gewählt, oder? Ich bin nicht mehr ganz sicher gewesen, es war ja auch ein bisschen die Zeit gewesen, wo der Alex Frey, Markus Streller zurückgekommen sind. Ist das Projekt gewesen, das dich überzeugt hat, oder? Ich bin nicht mehr ganz sicher gewesen.
Also ich bin im Sommer 2007 nach der Saison in die Ferien und habe gedacht, ich tue dann wieder einchecken bei Frankfurt, wenn die Vorbereitung anfängt. Und in diesen Ferien hat Marco Streller mit seiner unnachahmlichen, überzeugenden Art mich davon überzeugt, dass es doch jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, um zum FCB zurückzugehen. Und ich habe gesagt, das entscheidest jetzt nicht du, oder? Das müsste jetzt Christian Gross, der dort immer noch Trainer war, müsste das jetzt entscheiden und die Verantwortlichen. Ja. Er hat es aber geschafft, dass die sich wirklich für mich interessiert haben wieder. Und dann habe ich einmal in der Ferien in einer Pizzeria meine Frau Pizza gegessen. Ich bin eben dran und eine Stunde mit dem Christian Gross telefoniert und Pizza ist kalt geworden. Aber nach dem Gespräch ist dann das eigentlich so in trockenen Tüchern gewesen, mehr oder weniger, dass ich dann mit dem Pippi Streller wieder zurück zu Basel bin.
Ja, spannend. Ich meine, grundsätzlich eben, also hätte ich dort, was ist es gewesen, oder? Also ich meine, es wird ja nicht nur die Heimat und Kollegen gewesen sein, es wird wahrscheinlich ein Projekt gewesen sein, das dir vorgestellt worden ist, wo man sagt, eben, wir wollen angreifen international, oder was hat es gebraucht? Ich meine, die Liga, müssen wir ja nicht reden, ist natürlich in der Bundesliga ein anderes Ansehen, oder?
Also ich bin dort in diesem Sommer 30 geworden, ich hatte noch ein Jahr Vertrag Frankfurt, habe nicht gewusst, was dann nachher genau passiert, oder? Sie haben jetzt noch nicht Anstalten gemacht, irgendwie mit mir zu verlängern. Basel haben wir dort einen Dreijahresvertrag angeboten mit 30. Basel ist zwei Jahre nicht Meister geworden, in den zwei Jahren, als ich bei Frankfurt war. Für alle Zürcher, der 13. Mai, bin ich nicht dabei gewesen. Ich sage es immer wieder gern. Dann ist so ein bisschen, eben, auch der Bibi, der gesagt, ja, Bundesliga, das haben wir jetzt gehabt, wir kennen sie jetzt und so, jetzt kommen wir wieder zurück. Und ich meine, eben, ich bin bei Frankfurt bei einem Team gewesen, wenn man den DFB-Pokal gewonnen hat, dann wäre das also das höchste der Gefühle gewesen. Aber sonst haben wir jetzt mit dem deutschen Meistertitel gar nichts zu tun gehabt, oder? Und oben mitspielen macht dann schon mehr Spass als unten mitspielen. Und mit dieser Sicherheit, ich habe dort auch noch, wir haben eigentlich gebaut, währenddem wir ein Haus gebaut, währenddem wir in Frankfurt gewesen sind. Und das haben wir dann auch gerade direkt können beziehen.
Ja. Also Alles hat vieles
passt. Auch Kinder, zwei Kinder habe ich dort. Also die Tochter ist in Frankfurt auf die Welt gekommen. Ja. Und wenn die Eltern und Schwiegereltern ein bisschen in der Nähe sind, dann ist es einfach auch hütetechnisch natürlich relativ einfach. Auch das war ein Aspekt gewesen, wo...
Ja, es sind ja immer die kleinen Puzzleteile, die es braucht. Du hast ja... Ich weiss nicht, ob das so ist, aber ich habe mal gelesen, du hast auch noch eine andere Aufgabe gehabt. Du hast gesagt, du bist dort 30 gewesen. Sag jetzt mal, der Streller auch schon ein bisschen älter. Also von dem her, also älter, einfach zu den Renommierten gehört. Dass das auch gerade ganz gut war für die jungen Spieler, wie zum Beispiel Granit Xhaka, zum Beispiel, dass er ein bisschen, es hätte mal geheissen, geerdet haben, sage ich jetzt mal. Hast du das so wahrgenommen, irgendwie zu sagen, dass ihr ihm auch geholfen habt? Oder hast du das nicht so wahrgenommen?
Ja gut, das ist dann, ich meine, der Cerdan ist irgendwie im 2010, glaube ich, zu uns gekommen und der Granit ein Jahr später, im 11.
Ja.
Ja, also eben, das ist ja eigentlich am Schluss von meiner Karriere gewesen. Und natürlich sind die in eine sehr gut funktionierendes Team reinkommen. Und hoffentlich haben sie ein bisschen, erinnern sie sich jetzt, wo sie erfahren sind, ein bisschen, wie wir das auch gehandelt haben. Also wir haben dort auch eine hohe Selbstorganisation im Team, eben gerade so vom Sport kommen, Regie, also so Disziplinage-Sachen, wo man mit dem Thorsten Finke trainen kann, gesagt hat, ich will nichts mit dem zu tun haben, wir müssen selber organisieren. Und wir das aber auch dann umgesetzt haben und auch gemacht haben. Und von dem her auch eben, oder auch, wie man untereinander umgeht. Wir haben einmal in Luzern einen Match verloren. In meiner letzten Saison sind wir nach sechs Spielen haben wir irgendwie nur sechs Punkte gehabt. Ein Sieg, drei Unentschieden und einmal verloren. Weiß ich, ja, oder sieben Spiele, ja, weiß ich nicht genau. Vor allem vielleicht ein schlechter Start.
Ja.
Und dann haben wir auch unter uns eigentlich selber Massnahmen ergriffen, um besser zu werden. Da sind wir mit der Mannschaft gegessen, haben wir versucht, auch die verschiedenen Mannschaftsteile miteinander zu verbinden, die Französisch geredet haben, dass die nicht immer untereinander sind, etc. Also wir sind da schon recht gut selbst organisiert unterwegs gewesen.
Bringt er wahrscheinlich auch allgemein jetzt für heute noch etwas, oder? Wenn man jetzt nicht ins kalte Wasser gerührt wird, weil du hast ja immer noch das Korrektiv wahrscheinlich vom Trainer, der hat können eingreifen, wenn er gesehen hat, dass funktioniert nicht mit den Führungsspielern, aber es hat wahrscheinlich, oder hättest du gedacht, oder ja?
Also es ist schwierig, eben, für einen Trainer, wenn er nicht ein paar im Team hat, wo nicht nur für sich selber Verantwortung übernehmen, sondern auch fürs Team und für den Teamerfolg, ist für einen Trainer sehr, sehr schwierig. Also ja. Das ist, glaube ich, schon das, was ich aus dem Profisport, Profifußball gelernt habe. Also und du brauchst Spieler, die sich damit identifizieren, oder? Und ich meine, im Bipi und auch mir ist natürlich komplett klar gewesen, dass wenn wir jetzt von der Bundesliga zurückkommen und, ich sag's auf gut Baseldeutsch, unsere Rückkehr verkacken, dann kommt das nicht gut, weil uns ist bewusst gewesen, wir wollen eigentlich weiterhin in dieser Region leben. Und wenn wir in Beiz reinkommen, dann alle sagen, oh, jetzt kommen die zwei rein, sondern dass wir sagen, okay, jetzt kommen die zwei rein. Und das haben wir dann auch mal im Thorsten Fink irgendwie, habe ich das immer mal sehr klar gesagt, weil er irgendwie gesagt hat, irgendwie so uns unterstellt hat, wir würden da irgendwie nicht ganz voll. Dann habe ich gesagt, du gehst in der Tendenz wieder irgendwo an.
Wir bleiben
da.
Ja, sehr spannend, ja. Was ich noch an welche Frage, so, weißt du per Zufall, noch, das ist jetzt so eine kleine Frage zwischeninne, mit wem hast du am meisten Spiel gemeinsam gespielt hast?
Nein. Ich weiss nur, mit wem ich am meisten gegen war. Ich am meisten, das habe ich letztes Mal auf Transfermarkt, das kann man schauen. Ich habe am meisten gegen den Alain Rocha gespielt.
Ah, tatsächlich. das habe ich nicht nachgeschaut, aber ich habe es auch nicht nachgeschaut.
Gestern geschaut.
Sehr schön.
Weil ich mit irgendwie mit einem deutschen Fußballer im Kontakt war, ich wollte schauen, wie viel man gegen den gespielt hat. Das kann man schauen. Mit wem ich am meisten zusammengespielt habe? Jetzt muss ich einmal überlegen. Ja, das wird schon der Marco Streller sein.
Habe ich auch gemeint? Also ich habe eigentlich als erstes habe ich eigentlich gemeint, dass ich dazu bin.
Oh nein. Scott Chipperfield.
Richtig, genau. Ja. Das hat mich irgendwie ein bisschen überrascht. Zuerst habe ich eigentlich gedacht, es ist vielleicht der Zubi. Der Zubi ist auf Platz 2 und auf Platz 3 ist der Marco Strell. Marco Strell hat 4 Matches weniger als der Zubi. Also,
okay.
Aber mit dem Scott Chipperfield hast du 202 Mal zusammengespielt. Das habe ich gedacht, so andere bekommen keine 200 Spiele und du hast nur schon mit ihm 200 Spiele gemacht. Das ist habe ich recht eindrücklich gefunden.
Also zählen da 10 Jahre Match auch dazu, weil dann hast du schon den Streller, oder?
dann hat der Streller sicher den Zubi überholt.
Das sicher, genau. Ja, und da hat es natürlich noch ein weiteres Kapitel gegeben. Natürlich Nazi habe ich mir auch noch aufgeschrieben gehabt. Da bist du an 2 EMs und einer WM-Endrunde dabei gewesen. Hast 41 Spiele gemacht, 2 Goal. Was ich auch ein bisschen schmunzeln müsste, dass einer von diesen 2 Goalen das 1000. Nazi-Goal war, ist sicher einer der grössten Titel, die du in deiner Karriere hast. Wahrscheinlich schaust du jeden Tag an.
Absolut.
Genau.
Wegen diesem Goal bin ich von Benny Thurn her ins Casino Theater Winterthur eingeladen worden.
Hat sich aber schon gelohnt.
Aber mega gelohnt. Also alles gut.
Ja, ist lustig. Im gleichen Spiel hat ja der Senderos 2 Töpfe gemacht. Und, das
über die redet keiner mehr.
Über die redet keiner. Und ja, ist gegen Luxemburg gewesen. Also, ja. Aber sehr schön.
Nachdem man das Hinspiel 1-2 verloren hat.
Ja, das ist natürlich
ein Aber Riese. Auch dort fürs Protokoll, ich bin nicht auf dem Platz gestanden.
Ja, das ist wichtig. Genau, eben so die Nazi-Zeit habe ich mir aufgeschrieben. Die ist ja, sag jetzt mal, je nach Trainer hat sich die auch ein bisschen, hat sich auch ein bisschen unterschiedlich angefühlt, hätte ich jetzt gesagt, oder? Also, in der Hitzfeld-Zeit bist du gefragter als vorher gewesen, oder? Also, wie hast denn du das erlebt, oder? Die Nazi, ist das irgendwie so, eben, du wirst aufgeboten, dann spielst du vielleicht nicht, oder spielst du irgendwie ein paar Minuten. Ist das dann immer noch die Ehre fürs Land spielen, oder denkst du so, also in dieser Zeit hätte ich vielleicht auch etwas anderes können machen, oder wie fühlt sich das an, wenn man so ein Nazi
aufgibt? Ja, das mit etwas anderes machen, das ist dann so nach der Euro 08, da bin ich 31 gewesen, das ist dort so ein bisschen gekommen, weil Familienzeit und so, und ich so dachte, ja, okay, jetzt, aber eben dann habe ich mal gewartet, wer Trainer wird, und dann habe ich gehört, dass der Hitzfeld wird, dann habe ich gedacht, ja komm, also, jetzt musst du den Rücktritt nicht geben, weil wenn er die nicht aufbietet, musst du den Rücktritt auch nicht geben.
Genau.
Dann bist du nicht dabei. Und wenn er die aufbietet, gibt er wenigstens die Chance, mal noch vielleicht mit ihm zusammen zu arbeiten. Und das bin ich froh, dass ich dort nicht irgendwie den Rücktritt vorgehe, weil das war eine mega coole Zeit gewesen. Du, ich bin vom Köbi Kuhn aufgeboten worden im 03. Und das war mega cool gewesen. Und nachher bin ich oft dabei gewesen und habe nicht gewusst, dass ich da muss hinter dem Johann Vogel auf dem Sechser, zur Sechser Position anstehen. Aber, also eher fürs Land, ja, die habe ich immer gespürt, aber jetzt bin ich jedes Mal eingelaufen und so, es ist so ein Eher, sondern vor allem ist es eigentlich immer sehr, also ich habe es halt immer sehr lässig gefunden, weil wir einfach eine tolle Mannschaft hatten und ich funktioniere immer über Beziehungen und komme auch heute noch, eben, wenn ich den Ludo Mania sehe oder den Vicky oder den Speicher oder den Cabanas oder eben auch Frey, Streller, die beiden Jackins. Ich habe einfach eine Freude, wenn ich die sehe, oder den Zubi. Also es ist einfach so, wir haben so viel Zeit zusammen verbracht und ich habe dann einfach auch Freude gehabt, dass ich dort aufgeboten werde. Und ich bin halt auch immer der Spieler gewesen. Ich meine, mir ist schon bewusst gewesen, dass es in einem Aufgebot 23 Nasen braucht und dann von 11 an. Und ich bin einfach dort gegangen und habe gedacht, im Training probiere ich alles. Wahrscheinlich habe ich nicht viele Chancen, aber ich hätte es mir nicht selber können zugestehen, wenn ich mich im Training würde hängen lassen. Und das ist klar, mir auch immer von Trainern attestiert worden, dass ich eben im Training würde alles geben würde. Und darum bin ich wahrscheinlich auch immer aufgeboten worden vom Köbi. Weil er gesagt hat, das ist einer, der akzeptiert, wenn er nicht spielt, aber im Training Vollgas gibt, nie schlecht drauf ist und darum ist er dabei.
Sogar, ich glaube, noch ein bisschen für die Stimmung, sagen wir mal, sorgt, also sicher nicht schlechte Stimmung macht, sagen wir mal. Und das ist ja auch noch wichtig, oder?
Ab und zu, ein dummer Spruch, bin ich immer nicht schlecht dafür.
Das
ist nicht in der Zeit auch das mit dieser Jass-Gruppe irgendwie?
Doch, natürlich. Also, da bin ich auch immer dabei gewesen, ich bin der Jass-Gruppe, ja. Und das ist natürlich auch immer. Wir haben es mega lustig gehabt und haben wirklich im Flugzeug, im Bus, eigentlich überall Zeit genutzt zum Jassen und haben eigentlich immer auch Spass gehabt. Und das hat sich auch sehr verbunden, wenn man so zusammen ein Spiel hat, wo man eigentlich auch machen kann.
Wer ist denn der beste Jasser gewesen?
Der Hakan Yakin.
Der Hakan Yakin?
Ja, das ist.
Das erstaunt jetzt aber.
Ja, das erstaunt viele, aber er ist definitiv der beste Jasser. Der Schappi auch noch, mit dem Schappi habe ich ganz wenig zusammengejasst, aber der Schappi war auch sehr gut gewesen. Aber Hakan Yakin, wirklich, der ist so gut gewesen, dass er, wenn wir Molotov, die was kennen, zu mehr als viert gespielt haben, hat sie ja immer mehr Glückskomponenten drin, weil du weniger Karten hast, hat er gar nicht mehr gespielt. Das ist ihm zu viel Glückskomponenten, zu wenig Zügel in der Hand gehabt.
Ja, ja, ja.
Ich aus sozialen Gründen habe ich auch bei diesen Spassrunden mitgemacht.
Ja, das ist sicher sehr schön. Ja, und wie ist denn das mit Endrunden? Also eine Endrunde, glaube ich, das ist wahrscheinlich ja noch ein anderes Level. Eben jetzt so ein Nazi-Zusammenzug für Quali oder Freundschaftsspiel ist vielleicht auch ein Tapetenwechsel, wo können ja positive, vielleicht auch negative, aber meistens wahrscheinlich positive Erinnerungen. Wie ist das so eine Endrunde, wenn man hört ja manchmal, entweder wird man fast eingesperrt oder hat man gewisse Freiheit, aber wie hast du die erlebt? Oder sind die ganz unterschiedlich gewesen, die drei?
Ja, die sind schon unterschiedlich gewesen. Also eben, Portugal ist ja so wieder so eine, also für den Verband eigentlich so wieder so eine erste Endrunde gewesen. In den 90er Jahren ist mir zweimal dabei gewesen, 94, 96 und dann nicht mehr bis 04, oder? Und ja, ich sage jetzt mal, da ist jetzt das sicher noch nicht so professionell gewesen wie heute. Wir sind in Portugal in einem Hotel gewesen, wo es auch noch andere Gäste gehabt hat. Vor dem England-Spiel sind plötzlich irgendwie Sun-Journalisten in der Rezeption gestanden, schön, haben uns abpasst und irgendwie mit der Schwarzwald-Tracht haben sie das Gefühl gehabt, ich habe gesagt, das ist voll Germany-Kolleg. Also das ist eigentlich, das ist noch nicht ganz gleich wie heute. Es war auch lustig, meine Kollegen sind mir den mal besuchen am freien Tag und dann, wir haben einen recht lustigen Nachmittag im Hotelpool, wo aber dann auch noch Funktionär gewesen sind und so, aber auch noch andere Gäste. Also, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, es war lustig. Nicht, dann im Turnier im eigenen Land, im 08, dort, ja, das war natürlich sehr abgeschottet gewesen, auch für unsere Bank haben wir reserviert für uns und ja, dort ist jetzt, ja, sag jetzt mal, ja, da sind wir recht abgeschottet gewesen, ist jetzt nicht, ja, auch von den Resultaten eigentlich jetzt das nicht, und ich selber habe ich nicht gespielt, ich habe jetzt nicht bestens in Erinnerung. Und dann, Südafrika war cool gewesen, oder, dass ich dort dabei sein konnte, meine erste WM, und das war von dem cool gewesen, aber auch vom, von der Location, wir sind da eine Stunde außerhalb von Johannesburg gewesen, irgendwo so auf einer Hochebene, dort war schon Winter gewesen, es war kalt gewesen in der Nacht, in der ersten Nacht habe ich irgendwie alle Trainer und alle Kleider angezogen, weil ich so kalt war. Das war jetzt auch nicht der Ort gewesen, wo man sich mega wohlfühlen konnte, aber, und ich trotzdem einen Eindruck bekommen von diesem Land, Südafrika, wie sich das ein bisschen anfühlt. Wir haben nicht viel können anschauen und so, aber trotzdem so ein bisschen Eindruck bekommen und das war von dem her sehr cool gewesen, ja.
Was würde ich sagen, wie wichtig ist so etwas? Also eben, wenn jetzt sagst, so, ja, eben dort sind wir ein bisschen, eben ist vielleicht nicht ganz optimal gewesen, wenn man jetzt denkt, dass als Team, das dann länger im Turnier dabei ist, wie viel spielt das mit? Also, weißt du, wie würdest du sagen, ja, das ist schon wichtig, eben, das ist das Umfeld, wenn man weiss nach dem Training, ja, jetzt muss ich dort hin, wo ich eigentlich nicht wohlfühle, ist wahrscheinlich nicht optimal, halt einfach auch mental irgendwie, oder? Das
Bett gehen früher.
Das Bett gehen früher hält.
Ja, also eben, per se habe ich auch nie verstanden, und das ist, glaube ich, heute hoffentlich teilweise anders, wieso man eigentlich, also, wieso eigentlich grundsätzlich Familie nicht dürfen mitkommen. Ja. Das habe ich auch nie verstanden, weil, ich meine, daheim, hat man ja auch Familien um sich. Ja. Und
spielt dann auch nicht schlechter.
Ja, eben genau. Und dann geht man zu mir, dann heisst es, jetzt ist niemand dabei. Also das habe ich nie verstanden. Und ich glaube, dort ist sicher wichtig, dass eigentlich die Spieler, gerade auch wenn sie jetzt 4-5 Wochen dabei sind, dass sie eigentlich auch können, ja, normal auch mit ihrer Familie zusammen sein. Natürlich muss es ein bisschen mehr einen Camp-Charakter haben. Aber trotzdem, ja, finde ich, müssen wir das eigentlich können möglich machen. Und ansonsten ist es natürlich ein bisschen Zielkonflikt, oder? Einerseits braucht es eine gewisse Abgeschottetheit, heute auch, ich kann das sagen, Abgeschiedenheit eher. Muss ein bisschen abgeschottet sein. Habe ich ein Wort erfunden. Nein, und auf der anderen Seite ist es eben auch wichtig, dass die Spieler halt, ja, vielleicht auch ein bisschen Eindruck haben, kriegen von diesem Land oder von dort, wo sie sind, oder.
Kann ja auch Energie geben, absolut. Oder? Irgendwie so eine Umgebung.
Also mir hat das immer Energie geben.
Ja, es hat ja eigentlich hat's noch ein, hat's ja noch ein viertes Turnier können sein, aber das ist ja nicht stand gekommen. Ich muss zwar auch sagen, in der Quali hast du jetzt auch nicht ganz, ganz viele Spiele gemacht oder hast einfach wenig Einsätze gehabt. Wenn du vorher gesagt hast, die erste Frage hast du wahrscheinlich schon 80.000 Mal beantwortet, hast du wahrscheinlich die schon 100.000 Mal beantwortet. Das ist ja nach dem Spiel gewesen, in der Türkei, Playoff-Spiel in der Türkei. Es gibt, glaube ich, alles über das, wie Dokumentationen. Es gibt im 12 irgendwie Berichte über das. Ich habe, glaube ich, alles gelesen, weil das ist etwas, was halt einfach auch enorm geblieben ist. Für mich ist so ein bisschen die Frage, gar nicht eben was, wie passiert ist, einfach so, wie, also eben, wie fest ist halt auch die Angst rum gewesen? Und was ist das für eine Extremsituation dort gewesen für euch? Oder hat man das gar nicht realisiert, weil es so schnell eigentlich gegangen ist? Wie, also jetzt nach dem Match rede ich eigentlich vor allem. Ja. Vorher hat es ja auch schon angefangen mit gewissen Sticheleien. Aber,
Nein, also schon. Also nach dem Match ist schon, jetzt gerade bei mir ist schon Todesangst, weiß ich nicht, aber also noch dran. Also ich habe nie in meinem Leben so eine, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich, nehme jetzt mal, ich weiß, ich bin kein Arzt, aber Adrenalinausschüttung gehabt. Also, also wirklich schon heftig gewesen. Ja. Und da auch wirklich lang gebraucht, bis ich das auch können verarbeiten konnte.
Habt ihr das einzeln so verarbeitet oder auch als Team irgendwann mal die Chance gehabt? Irgendwie so, oder wie habt ihr das sagen?
Ja, also ungeführt als Team.
Okay.
Nein, schon einzeln.
So wie ich ja dich eingeschätzt habe, wie du dich auch beschrieben hast als Spieler, wo auch die Trainer ja immer geschätzt haben, bist ja du eigentlich keiner, der nach irgendwelchen Ausreden so gesucht hat, sondern eigentlich immer die Leistung hat zählen. Jetzt aber in dem Fall habe ich jetzt gefühlt, eben klar, ich habe die Schweizer Brille an, dass einfach die Strafe halt am Schluss dann auch ungerecht war, oder? Und ich hätte jetzt gesagt, aus dieser Ungerechtigkeit heraus verpassest du eine WM eben in Deutschland, wo du Deutschland halt auch noch kennst. Wie lange hast du an dem genagt? Oder ist
sehr lang, ja. Sehr lang. Vor allem eben die Generation von meinen ehemaligen, also Nazi-Kollegen, die sagen, ja, WM Deutschland, die geilste WM gesehen, oder?
Hilft nicht, ja.
Sommermärchen, sagt man
ja. Genau, ja, aber auch aus Schweizer Sicht, oder? Ja, das Togo-Spiel, ja. Oder auch ja, Hannover sicher. Und so, oder? Ja. Also eben, das ist schon natürlich cool, was sie dort erlebt haben. Ich bin nicht dabei gewesen. Aber eben, mittlerweile, ich habe Frieden geschlossen mit dem. Nein, aber das ist für mich natürlich, also erstens mal, auf der anderen Seite denke ich, ich Vollidiot, wieso bin ich gesäckelt nach dem Schlusspfiff und nicht einfach ruhig rausgelaufen, wie der Zubi zum Beispiel.
Ja.
Oder weil wenn man rennt, dann gibt es immer so eine Dynamik, oder?
Ja, klar.
Es ist davorrennen, abrennen, oder? Das ist ein bisschen. Und nachher ist einfach mein, ich sehe vor mir, wie der Berami zu Höckli gestellt wird oder gekickt wird und dann. Wie soll ich sagen, klar. Das war eine Instinkthandlung. Ja, und ja. Vor allem, als nachher der Streller angegriffen worden ist, dann bin ich komplett durchgedreht. Und ja, im Nachhinein ist ja logisch, dass ich bestraft worden bin, weil man sieht ja, was ich gemacht habe. Oder? Ja.
Man sieht aber den Kontext nicht, oder?
Ja, man sieht den Kontext, genau, man sieht den Kontext nicht. Aber eben in dieser Verhandlung bei der FIFA, der Kontext hat sich nicht interessiert, sondern das Video. Und da sieht man es. Okay. Also von dem her. Okay.
Das war aber noch lange vor dem VAR, oder?
Ja, aber es ist trotzdem bildlich festgehalten worden. Ja. Nein, und was natürlich für mich die Ungerechtigkeit aus meiner Sicht war, dass die Strophe mir härter ist, insbesondere, weil natürlich die anderen ja nicht am Turnier gewesen
richtig,
sind
genau.
Und dann eben gegen Moldawien und San Marino die Strophe haben können absitzen und ich am Turnier und das habe ich super ungerecht gefunden, dass ich bestraft werde, das habe ich verstanden, weil ich habe ja auch etwas gemacht,
klar.
Aber natürlich, dass mich die Strophe viel härter trifft und ich uns nicht als Provokateur empfunden habe, dem habe ich schon ein bisschen genagen gehabt.
Ja, das glaube ich. Also, eben, hat es denn dort eine Möglichkeit gegeben, um irgendwie etwas weiterzuziehen? Oder ist das eigentlich bei der FIFA ein Entscheid und so ist es? Oder, hat
man wir sind dann von das CAS, von das CAS. Und wir haben dann die Klage zurückgezogen, weil man so auf dem Latrinenweg geheißen hat. Also, ich bin 6 Spiele gesperrt worden und dann irgendwie haben wir mein Anwalt ein Telefon bekommen. Ja, also,
es sind noch 4 oder was ist
genau, das? Genau. Ja. Also nach dem Achtelfinal von der Schweiz, wo 4 Spiele vorbei waren, sind, hat es geheißen, wenn der Klage zurückziehen, dann tun wir die Strafe auf 4 reduzieren. Ja. Weil die Gefahr ist schon, durch das wir keine Quali-Spiele hatten bis zur nächsten Euro.
Ja.
Hätte können passieren, dass ich für die Euro auch noch gesperrt bin. Weil
das
zwischendrin sind keine Pflichtspiele gewesen. Die Schweiz hat ja keine Pflichtspiele gehabt, weil sie als Host Nation natürlich schon qualifiziert worden.
Da hat sie doppelt härter getroffen als auf der anderen Seite. Du hast gesagt, du hast eigentlich grundsätzlich Frieden geschlossen mit dem, aber wie geht das irgendwie? Also ich weiss nicht, hast du schon mal in der Türkei Ferien gemacht oder sagst, oder hast du noch nicht Frieden geschlossen, dass du sagst, nein, im Fall. Oder hat das überhaupt keinen Einfluss? Irgendwie?
Also ich bin seitdem nie mehr in der Türkei gewesen, das ist so.
Ja.
Und von dem her, nein, grundsätzlich habe ich schon Frieden geschlossen, aber es ist bis jetzt einfach nicht meine Feriendestination
geworden. Ja, das ist auch absolut fair, ja. Ja, so mein nächstes Kapitel, das ich habe, ist eigentlich so der pensionierte Fußballspieler, oder? Und wenn ich jetzt so sage, ich habe mal gefragt in Frankfurt, mit wem hast du am liebsten zusammengespielt? Zu wem hast du aufgeschaut? Ich habe eigentlich gefragt, allgemein in deiner Zeit, hast du in der Nazi gespielt, eben Frankfurt, Basel. Welcher Spieler ist dir irgendwie geblieben als Spieler irgendwie auf dem Feld, wo du gesagt hast, ja, das ist etwas anderes, so also, etwas habe ich selten gesehen? Oder?
Aber wenn du das Fußballer
bist? Fußballerisch, ja, vor allem, ja.
Ja gut, also eben, ich habe schon Privileg gehabt, dass ich mit sehr gute Schweizer Fußballer zusammengespielt habe.
Ja.
Wenn ich da jetzt gerade von der Kreativität und Genialität sicher möchte, Hakan Yakin rausheben. Und auch der Alex Frey, der natürlich einen unglaublichen Torriecher hatte und auch eine wahnsinnige Schusstechnik. Mhm. Aber auch mit dem Schappi, also als ich das erste Mal für die Nazi aufgeboten wurde, dann der Schappi da war und ich war im gleichen Team wie er, das war natürlich schon sehr speziell für mich, auch, muss ich sagen.
Ja,
und dann von den Ausländern her, als ich zusammengespielt habe, jetzt muss ich schauen, dass ich niemanden vergesse. Rossi, Jimenez bei Basel sind sicher sehr, sehr gut gewesen.
Delgado hast du auch noch gespielt.
Delgado oder? Auch, ja. Sehr gut. Ja. Wobei eben am Anfang, als er kam, war er noch nicht so gut. Und so richtig gut war er dann, glaube ich, auch noch, als er wieder zurück ist. Und aber dann habe ich die Karriere schon beendet.
Ja,
ja. Ja, das ist natürlich auch, also, ist er auch so von der Kreativität und Spielintelligenz auch ein sehr tolles Spiel. Ivan Ergic in jungen Jahren grossartig. Scott Chipperfield mit seinem Power, mit seiner auch Mentalität, auch tolle Spieler. Dann die Physis von den beiden Degens, das ist unvergleichlich gewesen. Die hätten immer nach einem Match nochmal einen können spielen, die sind so fit gewesen.
Ja, ja.
Also, nein.
Hätten sie aber auch ein bisschen sein müssen. Sie sind nicht die effizientesten gewesen, oder? Muss man sagen. Oder? Aber, ja, aber ja, gut
absolut.
Eben.
Es, oder auch das Auge von Patrick Müller oder auch von Murad Yakin als Verteidiger, Innenverteidiger. Ja, dann natürlich eben auch als erfahrener Spieler, wo ich dann das Potenzial vom Cerdan und vom Granit gesehen habe. Das war auch sehr eindrücklich gewesen. Ja, also wirklich viele tolle Mitspieler gehabt. Ja.
Schön, dass du so Fragen stellst, weil ich kann auch gerade reinhängen. Weißt du, der unbequemste Gegenspieler gewesen, den du hast?
Ja, das war in meinen jungen Jahren der Stefan Rehn von Lausanne-Sport, ein Schwede. Der kennt heute nicht mehr viel, aber da bin ich einfach natürlich auch selber noch nicht so gut gewesen. Und der hat mich immer komplett auseinandergenommen. Und zu späteren Zeiten, ich habe dreimal gegen den Lionel Messi gespielt. Das macht keinen Spass, kann ich einfach so sagen. Ja.
Da bringt Physis über nichts.
Ja, das ist so schnell, da ist einfach keine Chance.
Ja, ja.
Ja, und daneben, du hast bei Basel gespielt und bei Frankfurt. Da hat sich die Frage, wo ist die Stadionatmosphäre besser? Und wo ist die beste Stadionatmosphäre, die du je gespielt hast?
Fabio, er wohnt in Basel.
Ja, darum habe ich jetzt die Frage auch ein bisschen ausgeweitet. Beste Stadionatmosphäre neben St. Jakob Park?
Westfalenstadion Dortmund. Also wenn du dort vor dieser Wand, wenn die schreien und irgendwie, dann verstehst du das eigene Wort nicht mehr. Also dann ist eine Anweisung von den Mitspielern, wo 5 Meter weg ist, du siehst nur, dass er die Lippen bewegt, aber auch wenn er schreit, hörst du ihn nicht. Also das ist sehr eindrücklich, wenn du dort als Gastmannschaft auftrittst.
Ja.
Man geht auch ins Stadion, wo man sagen, hey, dort muss jetzt definitiv nie mehr her. Also außer jetzt der Türkei. Einfach ein Fußballstadion, wo sie die. Wo man, einfach, man hört ja von gewissen Stadien, wo du einfach so durchgehend beleidigt wirst.
Ja, das wirst du als FCB-Spieler in jedem Schweizer Stadion.
Aber eins, wo man sagen, da muss ich nie mehr her. Oder?
Ja, da hat es dich so in Osteuropa jetzt schon ein paar Stadien gehabt. Wir haben mal gegen Sheriff Tiraspol in Moldawien gespielt. Das ist jetzt auch nicht, bleibt man jetzt nicht für ewig in Erinnerung. Also das bleibt man schon in Erinnerung, aber jetzt nicht als super toll.
Ist ja meistens wahrscheinlich noch in der Gruppenphase, ja, wo es wahrscheinlich Champions richtig
Quali
kalt ist. Wahrscheinlich.
Nein, die Champions League Quali im Sommer.
Ja, gut,
Nein,
dann ist
noch gegangen. Ja.
Ja, ja.
Aber mal, also Ende November irgendwie in Schachtau gegen Schachtau Donetsk gespielt, ja, das ist also auch nicht lustig.
Ja, das glaube ich. Das ist ja bei uns auch irgendwie die Spiele, die irgendwie um 6 Uhr anfangen, wo irgendwie auch nicht so viele Leute schauen, vielleicht. Und dann das noch.
Einmal in der Champions League haben wir in Moskau gespielt, Anfang Dezember. Es hat bei Spielbeginn -12 Grad gehabt. Unser Materialwart, Roger Eglin, ein Grüß, ist irgendwie bei einem Supermarkt gegangen, Moonboots kaufen, dass die Spieler auf der Bank so Moonboots haben. Ja. Das ist einfach so, also, ist einfach abartig kalt.
Ja, das glaube ich. Ist mir gerne einlaufen, vielleicht sogar.
Ja, genau.
Das
einzige Mal.
Genau.
Vielleicht nur noch Fragen zu der aktuellen Situation vom Fußball, aber kommen wir nachher dazu. Du kannst über die Pensionierung zurück.
Über Pensionierung zurück, ja. Das ist
aus dem SC Dornach, oder? Da hört man ja sagenumwobene Geschichten über die legendäre Mannschaft.
Was hast du für Geschichten gehabt?
Ja, einfach Gegner Grund und Boden geschossen.
Ja, also das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, seit ich dort aufgehört habe. Aber wir sind natürlich in der Region relativ überlegen gewesen. Aber jetzt nicht einmal jetzt wegen dem Freisträller und mir per se, sondern... Also, wir haben dazu geholfen, aber die haben schon vorher eine sehr gute Mannschaft gehabt. Die Seniormannschaft ist eigentlich, hat bestanden aus mehr oder weniger ehemaligen Erstligaspielern, die viele auch beim FCB im Nachwuchs waren. Also die sind schon so sehr gut gewesen. Und ich glaube, wir haben es dann noch veredelt. Vor allem, eben, sie haben immer das Ziel gehabt, mal den Schweizer Cup zu gewinnen. Mhm. Was eigentlich so ein bisschen wie die inoffizielle Schweizer Meisterschaft ist im Seniorenfußball.
Gegen den FC Entlebuch gewonnen.
Ja, genau. Wo mit 25 Bussen angereist ist. Nein, aber mit etwa 3 Bussen sind die angereist. Das ist noch einer gewesen. Ja, und dann haben wir dann da mal gewonnen. Ja, bei etwa 36 Grad in Genf.
Das ist sehr schön. Das andere Extrem von Moskau.
Ja, aber wirklich, genau.
Das glaube ich.
Und wir sind 2-0 hinten und dann 3-2 gewonnen. Also,
du bist dann stark in dem Fall für
ja, eher Mentalität.
Mentalität, schön, ja. Ja, und eben, meine grundsätzlich, eben, das war dann ja eigentlich mehr Freizeit gewesen, aber natürlich hast du nach der Fußballkarriere noch jemand anders hinwollen. Ich habe ein uraltes 12-Magazin mal gefunden, ich weiss nicht mehr, aus welchem Jahr das war, wo sie dich auch gefragt hat, was machst du denn nach deiner Karriere? Und da hast du gesagt,
Podcast.
Ja, Podcast, genau. Nein, da hast du irgendwie gesagt, ja, also irgendwie so aus der Wirtschaft, da könnte man sich schon etwas vorstellen, aber jetzt irgendwie mit 35 oder so noch das KV machen, das macht auch keinen Sinn. Es müsste irgendetwas sein, aber es hätte ich dir, glaube ich, schon gereizt gehabt, oder? Und jetzt hast ja du deine eigene Firma mit dem Athlete Network. Sag jetzt mal die erste Frage, wieso kein Trainer? Wieso, also du bist ja
Kurztrainer gewesen. Ja, ich habe es ausprobiert.
In Luzern?
Genau.
Also ja, Junioren, genau. Aber ja, nachher bist du ja Blackstars, oder?
Ist, ja, genau. Nein, ich habe, also eben, ich habe einerseits habe ich die Unternehmenswelt soll ich sagen, gereizt. Auf der anderen Seite haben auch viele gesagt, ja, du wirst sicher ein guter Trainer. Das ist zentrale Mittelfeldspieler, ja, genau. Kannst einigermaßen gut schnurren. Ich habe mich wirklich auch mit dem Fußball an sich auseinandergesetzt. Ja. Und ja, dann habe ich irgendwie am Schluss von der Karriere gefunden, also komm, jetzt mache ich wirklich Trainer. Oder? Und dann habe ich das 3,5 Jahre ausprobiert und einfach gemerkt, das macht mich nicht glücklich. Ich habe nicht die gleiche Leidenschaft gespürt wie als Spieler. Ich habe das Gefühl, als Spieler hast du mehr kannst du das mehr beeinflussen als als Trainer.
Ja, lustig, ja.
Und wahrscheinlich hat noch zu wenig Abstand gehabt. Und jetzt im Nachhinein. Und dann habe ich mich entschieden aufzuhören. Und dann bin ich so ein bisschen in ein Loch gegangen. Weil ich dachte, ja, was mache ich jetzt? Was kann ich jetzt? Und so. Und habe dann immer noch verschaffen über einen privaten Kontakt in einem Tenniszentrum. Habe ich dort zuerst ein Praktikum gemacht und dort auch verschaffen. Und so erste, sag jetzt mal, Arbeitserfolg haben sich doch einstellen. Habe dann noch ein CAS gemacht, Betriebswirtschaftslehre. Und der Fachhochschule Nordwestschweiz. Und ja, und bin dann aber immer noch so ein bisschen auf der Suche gewesen, habe dann aber eben auch immer so Referatsanfragen gehabt, aufgrund sicher auch von meiner SRF-Expertentätigkeit, wo ich, sage jetzt mal, nicht in Vergessenheit geraten bin. Und habe dann irgendwann die Referate auch verhalten und durch das ist eigentlich die Idee von dem Athletes Network entstanden, weil ich immer so mir auch bestätigt worden ist, dass eigentlich Leute aus dem Spitzensport für Firmen gesuchte Mitarbeiter sind, weil sie eben aus dem Spitzensport gewisse Sachen gelernt haben, Disziplin, können mit Druck umgehen, die extra Meilen gehen, etc., was sehr gesucht ist. Und so ist eigentlich die Idee vom Athletes Network entstanden. Und jetzt gibt es uns mittlerweile seit jetzt mehr als 3,5 Jahren. Und es ist eigentlich echt cool, dass wir hier eine Firma sein können. Und ich kann mein Leben bestreiten durch das.
Und das ist nicht das Einzige, was du machst. Also eben, es gibt immerhin noch den SRF-Expertenjob, nicht erwähnen. Und eben, wahrscheinlich ist auch dort, also das würde mich noch ein bisschen wundern, wie es überhaupt zu dem gekommen ist.
Also zum SRF-Expertenjob?
Genau.
Das weiß ich nicht ganz genau. Also es ist einfach so, dass ich so am Schluss von meiner Karriere, eigentlich so am letzten Frühling, mal in den Sportpanorama eingeladen worden bin. Und einmal die Ludomania, ich weiß jetzt gar nicht, auch eingeladen worden ist und ich dazugeschaltet, haben wir so ein bisschen Ping-Pong gemacht und so ein bisschen uns Sprüche an den Kopf gehauen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wahrscheinlich unbewusst mein Bewerbungsprozess gewesen. Es ist dann auch so gewesen, dass ab dieser Saison, wo ich aufgehört habe, hat können SRF immer ein Match am Sonntag am 4. live übertragen. Das ist dort eingeführt worden. Und dann haben sie für das auch Co-Coms gesucht. Ja. Und sie haben 3 Co-Coms angestellt und ich bin einer von diesen 3 gewesen. So bin ich eigentlich dort reingekommen.
Lustig war, im gleichen Interview, das ich vorher zitiert habe, vom 12-Magazin, hast du mal gesagt, über Journalisten, dass du dich manchmal ein bisschen ungerecht behandelt gefühlt hast, aber nachher mit der Zeit auch einen guten Abstand dazu bekommen hast. Aber lustig habe ich die Aussage gefunden, eigentlich, dass du auch gefunden hast, dass die meisten zu wenig von Fußball verstehen, oder? Hat sich das über die Jahre jetzt ein bisschen geändert? Hat es da, wie soll ich sagen, hast du jetzt das Gefühl, dass mehr Expertise genommen ist, weil man ja eben auch auf bewährte Kräfte zurückgreift, die aus dem Bereich kommen, eben wie du zum Beispiel, oder?
Aber ich sehe mich nicht als Journalist.
Ja, Expert. Ja. Aber also halt als Experte, ja, aber eben jetzt, wenn mit den Journalisten hast du natürlich auch gewissen Austausch, oder? Also, hat sich das irgendwie geändert, oder würdest du immer noch sagen, da würde gewisse Sachen noch gut tun, noch so ein bisschen mehr Know-how haben im Fußball?
Doch, das finde ich schon. Also, was die Journalisten besser machen, aber das ist auch, weil es einfacher ist, an die Daten heranzukommen. Genau, also, die kommen teilweise an die gleichen Daten an, wie auch, ich sage jetzt mal, Teams haben, zum die Spiel, also wirklich, eben, wie viel Sprints hat einer gemacht, etc. Genau. Komische Expected Goals Wert, wo ich immer noch nicht weiss, wie der zustande kommt.
Genau. Das ist die Frage, da weiss ich.
Weiss alles.
Das ist super, wenn du das weisst. Ja, auf jeden Fall, ich finde halt immer noch, dass es viele Journalisten gibt, die sich mit dem Spiel an sich eigentlich zu wenig auseinandersetzt. Also ich habe es auch mal gesagt im Interview, es gibt wenige Journalisten, die einerseits selber auf einem gewissen Niveau Fußball gespielt haben, das ist der eine Punkt, aber sich vielleicht dann auch in einer Trainerausbildung einmal mit dem Spiel wirklich befasst haben. Wie ist das Spiel aufgebaut? Und also das ist immer das, was mir ein bisschen gefehlt hat. Weil ich meine, wir können da raus auf die Strasse gehen und können dann haben wir 10 Leute mitnehmen und dann gehen wir auf einen Fußballmatch schauen. Die drei Besten erkennt jeder.
Ja.
Auch wenn er von Fußball nichts versteht. Und das ist so ein bisschen, aber sehen, wer auch noch wichtig ist für das Team oder wer auch noch eine gute Arbeit macht, das braucht eben manchmal ein bisschen mehr. Und da kommt ja noch etwas anderes zu. Also gerade bei den Obermatch ist ja, gerade bei den Printjournalisten, die zweite Halbzeit ist dazu da, um den Matchbericht zu schreiben. Und dann, ist ein Goldfall, jetzt muss ich einfach umschreiben.
Ja, natürlich. Ja.
Also das ist natürlich wegen dem Redaktionsschluss. Das ist ja klar, logisch, die müssen klar, das so machen. Aber nein, also es ist sicher mehr Expertise genommen als früher.
Ja.
Aber ich finde immer noch, dass gewisse eigentlich, eben, sich könnten mehr auch mit dem Spiel an sich auseinandersetzen. Eben gerade so Trainerkurs besuchen. Es geht jetzt mittlerweile vom SCV auch so Videoanalysten-Lehrgänge, wo es ja auch darum geht, eben einen Gegner eigentlich zu sezieren. Dort muss man auch sehr viel vom Spiel verstehen. Muss man jetzt erstmal in die Materien rein. Und ich glaube, dort.
Ja, ich glaube, es braucht vielleicht auch noch ein bisschen. Also in Deutschland oder England habe ich auch schon gehört, dass die Journalisten so eine Taktik-Refresh anfangs Saison bekommen. Ich weiss jetzt auch nicht, wenn alles nur theoretisch weiss, bringt es wahrscheinlich auch nicht ganz so viel, aber schadet sicher auch nicht. Oder? Wenn
man ich glaube, das ist der Anfang. Ich meine, praktisch ist es noch schwierig, dann im gesetzteren, in Mitte 40 das praktisch umzusetzen. Nicht ganz einfach, ich glaube, der theoretische Teil, den darf man nicht außer Acht lassen.
Genau, definitiv.
Wie verfolgst du denn die Super League?
Ja, ich verfolge die eigentlich sehr intensiv. Ich habe ja auch Einsätze als Experte in der Super League und verfolge natürlich das sehr intensiv. Und ja, es ist, je älter das ich werde, wird es schwieriger, auch die Transfers und Spielernamen können auswendig zu behalten, das muss ich sagen. Und es gibt natürlich weniger Konstanten. Es gibt immer mehr Spieler, die schneller den Verein wechseln, wo du eigentlich gar nicht so genau weißt, ist jetzt der dort? Ah nein, jetzt ist er dort. Also so die Konstanten, wenn ich eine gesehen bin, die gibt es immer weniger.
Ja, und dann wechselt auch immer ab und zu mal noch den Modus, oder? Dann muss man sich auch noch an das wieder gewöhnen und dann plötzlich 12 Mannschaften, wo man muss Spieler auswendig lernen.
Das mit dem Modus, das ist ja jetzt nicht in so eine Sache. Eben, und zwei Teams mehr ist jetzt auch nicht so ein Thema. Aber ich bin gespannt, wenn wir dann so weit sind, dass dann der Strich kommt, wie denn das wird in der entscheidenden Phase oben und eben auch unten.
Meistens ist es ja ein bisschen ein Hin und Her bei diesen Modus. Oder man hat irgendwann das abschaffen wollen, weil es ist zeitlang immer bei der Aufabstiegsrunde oder Finalrunde damals noch, hat sie auch irgendwie. Ist immer der Strichkampf eigentlich spannendste gewesen, bis das gesplittet worden ist. Das ist jetzt auch wieder so. Eine Zeit lang haben wir jetzt das ja nicht gehabt. Und ja, ich meine, was wäre für dich, sag jetzt einfach mal, wenn jetzt du könntest sagen, was soll für einen Modus eigentlich in der Schweiz, wenn wir jetzt einfach, wenn du könntest sagen, so soll es sein, was würdest du eigentlich setzen?
Ich würde den portugiesischen Modus machen, und zwar eine 16er-Liga, ganz normale 16er-Liga, alle spielen zweimal gegeneinander. Das gibt 30 Match. Mhm. Da gibt es weniger Heimspiele als bis jetzt. Und das wird in Portugal aufgefangen durch einen Ligapokal. Mhm. Und einen Pokal, also die haben einen normalen Cup. Genau. Wir haben dann noch einen Ligapokal, wo eigentlich auch dann wieder die grossen mehr oder weniger gegeneinander spielen. Also da gibt es noch mal ein bisschen mehr. Und die zweite Liga, also die Challenge League, würde ich eigentlich ein bisschen reamateurisieren. Und ich glaube, die Schweiz hat Platz für 16 Profimannschaften, aber jetzt sind es 22 Profiteams. Mhm. Und gerade in der Challenge League ist es immer so ein bisschen dazwischen, oder? Und ich meine, die Löhne, die dort gezahlt werden für die Spieler, sind eigentlich zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Und, und trotzdem erwartet man von ihnen, dass sie eigentlich wie ein Profi funktionieren, verdienen aber weniger wahrscheinlich als der Durchschnittslohn in der Schweiz. Alles verdienen, also gewisse weniger als der Durchschnittslohn in der Schweiz. Und von dem her finde ich eben das ein bisschen schwierig und würde es eigentlich eher so auf eine 16er Liga ausdehnen.
Spannender Ansatz.
Die Diskussion haben wir auch schon gesagt. Ich bin relativ, also ich bin eigentlich bei dir, oder? Ich finde es auch schön, wenn man einfach sagt, eines auswärts, eines daheim gegen diese Mannschaft, finde ich, wertet es auch noch ein bisschen auf, wenn man nicht zu oft gegen jemanden spielt, finde ich. Weil ich habe das auch schon erlebt, oder? Da sagt man so, ah gut, sollen wir jetzt dort auswärts schauen? Ja, die spielen ja noch zweimal. Und das ist eigentlich schade, oder? Ja. Und wenn es nur eines spielt, dann hat es den, den Wert, den es hat, ja.
Ja, und eben Fußball ist halt per se kein Playoff-Sportart, oder? Ich glaube, das ist einfach historisch gewachsen, dass einfach jedes Spiel gleich viel zählt, oder? Ob es in der ersten Runde ist oder in der letzten. Das ist einfach, ich glaube, da bin ich, wenn Fußball ein Playoff-Sportart wäre, hätte ich nichts dagegen, aber weil sie eben historisch nicht ist, glaube ich, wird das auch kein Erfolg werden. Und eben glaube, so Best of Seven, das ist eh nicht möglich. Nein, dann müsstest du mit dem Playoff, ich weiß nicht, ein halbes Jahr.
Ja, das ist definitiv.
Also das geht ja eh nicht. Dann könntest du vielleicht Best of Three oder eben noch ein Match. Ich weiß nicht, das fühle ich nicht so.
Ja, das verstehe ich, ja. Ja, wenn wir auch gerade so bei dem Thema sind, jetzt so, eben, wir sind jetzt bei deiner Karriere gewesen, wie es weitergeht, was du jetzt weitermachst. Wenn du jetzt aber zurückschaust, was vermisst du am Profi sein?
Nichts,
tatsächlich.
Nein, so doch, nein, das ist nicht.
Adrenalin
nein,
das ist ja
schon. Doch, etwas vermisse ich. Nein, nicht, also nein. Also, wie soll ich sagen? Nein, ich vermisse eigentlich recht viel mehr. Also, ich vermisse einerseits keine Pendenzen zu haben. Das ist fantastisch. Oder? Ja. Man geht am Morgen ins Training. Es ist irgendwie um 12:30, ist fertig, wir gehen zum Mittagessen und wir haben einfach keine Pendenzen. Wie geil ist das?
Das sind sehr gut.
Auf der anderen Seite, die Fremdbestimmtheit, die hat mich, je älter sie wurde, das hat mich fertig gemacht, dass ich einfach immer fremdbestimmt bin, dass meine Zeit fremdbestimmt ist. Also, haben wir schon zwei Sachen gegessen. Aber das Gefühl, immer natürlich in einem Stadion ein Goal zu schiessen, das, was dann durch den Körper strömt, das ist schon etwas, was extrem cool ist. Oder auch die Emotionen. Ich meine, ich habe so viele Meisterfeiern erleben, die Emotionen. Auch von den Menschen, wenn man so den Menschen so eine maximale Freude kann bieten kann. Also, das ist wirklich ein extrem schönes Gefühl. Also, eben der erste Meistertitel von Basel in der Neuzeit 2002, nach 22 Jahren, da haben wir erwachsene Männer heulend umarmt, dass ich das nochmal erleben darf. Und ich bin dort noch relativ jung gewesen. Und das werde ich nie vergessen. Ja. Das ist schon speziell. Und natürlich auch die Gemeinschaft von diesem Team. Aber eben, wenn du sagst, vermisse, das vermisse ich nicht mehr. Das ist cool gewesen. Ja. Aber das Gefühl vom Goal, das.
Das schon. Aber eben, jetzt genau so etwas ist ja jetzt die Frage, oder? Vor allem vielleicht in der Anfangszeit, oder? Du kommst, bist nicht mehr Profi. Die erste Saison, nachdem du nicht mehr Profi gewesen bist, du kommst natürlich nicht die Wertschätzung über, wenn du sagst, ein gutes Projekt abgeschlossen hast oder so. Dann sagst du, Benni, du kannst die Ehrenrunde beenden im Sitzungszimmer. Das machen. Ist das schwierig? Ist das schwierig? Oder kann man mit dem umgehen? Weil du bist ja so, hast ja das High erlebt.
Ja, aber das ist ja lustig, das ist eben etwas, also es gibt sicher Sportler, die das Problem haben, das ist für mich ganz, das ist für mich nicht so der Stress gewesen. Für mich ist viel mehr der Stress gewesen, dass ich etwas, wo ich sehr gut kann, wo ich mich wohlgefühlt habe, wo ich mich total damit identifiziert habe, dass ich das nicht mehr machen kann, dass das blöd gesagt wie nichts mehr Wert hat.
Ja.
Das ist viel mehr mein Stress gewesen. Und das ist nicht die öffentliche Anerkennung, gleich wie öffentliche Anerkennung gibt es auch öffentliche Ablehnung.
Natürlich.
Also das darf man schon auch nicht außer Acht lassen. Und ja, von dem her, das ist nicht mein Stress, aber eben so, dass eigentlich das, was ich gut kann, ist wie nichts mehr wert. Ich muss jetzt wirklich mich komplett neu ja, eine neue Identität mir geben, eine berufliche, oder? Und die Frage nach der beruflichen Identität ist in der Schweiz schon wichtig.
Ja.
Oder ich meine, du gehst an ein Apéro und dann redest du mit 10 Leuten und weisst noch 2 Namen, aber weisst 8-mal, was der andere macht.
Ja.
Das kannst du meistens besser behalten als der Name, oder? Ja. Weil es nämlich, das ist ein Schubladen, oder? Das ist ein Lehrer, okay, der ist, CEO, wow. Also, das
was ist für eine Schublade würdest du den Lehrer tun?
Oh, da fühlt sich schon einer für
ich komme aus einem Lehrerhaushalt. Das ist,
genau.
Hoch anständiger Beruf.
Ja, absolut.
Finde ich auch.
Natürlich, du.
Ja, ich würde sagen, langsam zum Ende kommen, oder?
Ich würde auch sagen, langsam
einbiegen. Wir müssen schon noch fragen, wer du das Gefühl hast, wer das Schweizer Meister wird dieses Jahr.
Das ist eine einfache Frage.
FCB?
Nein, höchstens, wenn du die Ballen umdrehst. Nein, das wird IB.
Und wer steigt ab?
Stade Lausanne Uschi. Das ist auch, wie sie jetzt auch schon, also nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass Basel absteigt und ich glaube auch nicht, dass jetzt ein Team von hinten noch, kann man nicht vorstellen, dass ein anderes Team direkt absteigt, nein.
Ja,
könnte man auch. Ja, Iverdon vielleicht, die haben gerade jetzt Ende von der Vorrunde ein paar richtig schlechte Matches eingezogen.
Ja.
Kommt es davor, wie sie aus den Startlöchern kommen?
Ja, und wie fest schwächt sie sich mit interne Querelen, wo es gewisse Uneinigkeiten hat gehabt. Das hat es jetzt in der Vorrunde schon gegeben, mit eben Trainerentlassungen, die man nicht ganz verstanden hat.
Ja, also, sie haben ja den Trainer entlassen, bevor sie erfolglos geworden sind. Das finde ich, ist etwas Einmaliges wahrscheinlich.
Das ist
ohne Not und nachher dafür bestraft wurde. Das ist wirklich nicht einfach, ja.
Ja, ich würde sagen, damit du nicht aus allen Mustern gehst, tun wir nachher noch das Liebli wechseln, oder?
Unbedingt, danke.
Ja, also ich weiß nicht, mit der Kleidergröße oder ich weiß nicht, dass ich da reinkomme.
Wir haben es nur gut gemeint.
Nein, alles gut.
Ja, gut. Meine Fragen habe ich durch.
Ja.
Hat uns sehr viel Spass gemacht, dass du bei uns am Stammtisch warst.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne, ja.